So, machen wir wieder weiter. Also, eben, ich. Sie können schon auf mich zukommen oder sagen, reden Sie jetzt nicht so viel da herum, sondern Meraner, nicht? Ich will das halt so ein bisschen so vermitteln. Also, Lehmann schreibt hier zum Beispiel, dass er sagt, dass eben diese jesuitische Erziehung brachte sehr früh, ich lese einfach mal den Satz vor, jenen Dreiklang einer spannungsgeladenen Spiritualität, der bis heute Denken und Handeln dieses Theologen beherrscht, die verhaltene Leidenschaft einer tiefen personalen Frömmigkeit, das inständige Ringen mit den objektiven Formen in Kirche, Theologie und übernommener Lebensform, Gott finden in allen Dingen. Und dann verweist er eben auch, das ist auch eines der schönen, kleinen, frühen Bücher von Rahner, diese Meditationssammlung Worte ins Schweigen, die immer wieder aufgelegt. Das waren ursprünglich so Artikel in der Kirchenzeitung, in der Innsbrucker Kirchenzeitung, wo er so einfach so persönliche Fragen auch aufnimmt, wie ist das, stehe ich nicht eigentlich den Menschen im Weg, wenn ich von Gott rede, das ist ja ein großes Problem, weil ja jeder von Gott nur so reden kann, ich auch nur, so wie ich ihn halt erfahren habe. Und dann weiß ich, dass manche Leute gerade das als hilfreich finden und ich anderen Leuten gerade damit den Zugang verhindere. Ich sage, ja, wenn das so ist, wie der Splätter sagt, kann ich damit nichts anfangen, nicht? Was soll man machen? Und dann schreibt er eben so seinen Artikel, da wäre zwischendurch dann so eine Gefahr, ist überhaupt nichts mehr zu sagen und zu tun. Aber dann sagt er, das ist ja eigentlich doch wieder Hochmut, wenn man meint, man könnte ihn wirklich verdecken. Denn auch durch den Dreck auf dem Glas unserer Laternen, der leuchtet trotzdem durch. Und darum rede ich einfach mutig weiter. Nicht daher. Nicht? Man muss es irgendwie probieren, versuchen, so aufrichtig, wie es geht. Und dann hat das eben seine Grenzen und seine Formen. Und der eine kann das rausnehmen und der andere das. Das, wie das überhaupt immer ein Problem ist von solchen Sachen, wie der Canetti gesagt hat, wie oft kann man seinen Glauben bezeugen, bis man ihn verliert? Zum Beispiel, nicht? Das sind das sind so Dinge, die da so hineingehören. Es gibt halt, jeden Beruf hat seine Probleme, nicht? Und nun bin ich ja eigentlich gar kein Theologe, ich bin ja kein Theologe, ich bin ja Philosoph, nicht? Aber ich kriege, ach so, das einige wissen es schon, den anderen darf ich es einfach so sagen, am 19. November kriege ich in Augsburg von der katholischen Fakultät einen theologischen Ehrendoktor. Also wer da Lust hat, kann ja da auch kommen. Das ist also abends um 18 Uhr ist da was. Also die Laudatio wird der Bischof Futterholzer halten. Der hat bei mir Magister gemacht hier im Haus. Und dann sind andere Leute auch noch da und ich werde auch was sagen hinterher dann dazu oder so. Das ist natürlich, finde ich, schon eine schöne Sache, dass das so bestätigt wird. Die meisten Leute, die das gehört haben von mir, die haben gesagt, das stand aber schon lange an. Nicht? Das ist ja, ich schimpf, jetzt darf ich jedenfalls nicht mehr auf die Theologen schimpfen. Nicht? Das ist das Problem. Denn sonst gibt es ja bei dieser berühmten Berufsschelte, nicht diese Formel, er ist Theologe und sie glaubt auch nichts. Nicht? Dass man da so guckt, wo das dahin gehört. Nicht? Dass man da sehen muss, muss man also mal sehen, was man macht. Und diese Sammlung, also Worte ins Schweigen, kann ich Ihnen auch nur empfehlen, dass das wirklich sehr schön ist, dass das so nebenher rauskam. Da haben Sie etwas von den geistlichen Triebkräften. Und manche meinen, da sei der Rahner, sei überhaupt zwei oder drei verschiedene Personen. Das ist nicht wahr. Das steckt alles zusammen. Man kann das eine machen oder das andere machen. Und eben, dann gibt es zwischendurch so Aufsätze, die bloß also höchst gestochene Philosophie sind, wo man sagt, was soll denn das, nicht? Aber an sich, wenn man sich darauf einlässt, sieht man, wie das alles aus derselben Wurzel kommt, dass das dahin gehört. Die konkrete Sorge um den glaubenden Menschen, das war es eigentlich immer, der ihn beschäftigt hat. In Innsbruck haben sie vor allen Dingen seinen Bruder eben, der Huraner, haben dort eine sogenannte, so ein neues Projekt, kerygmatische Theologie entwickelt. Weil die schon gesagt haben, wir haben die Nase voll, bloß oder so für sich privat herumzuforschen und dann davon so irgendwelchen Ertrag an die Studenten weiterzugeben. Manche Profs finden ja die Lehre überhaupt eine langweilige Sache und wollen lieber bloß herumforschen, damit sie ihre berühmten Bücher machen, während sie eigentlich da sein sollten für die Studenten, nicht? Und das vermitteln sollten. Und Rahner hat zwar das nicht mitgemacht, so mit der kerygmatischen Theologie, aber der Sache nach macht er genau dasselbe. Nicht, das sagen will, ich muss so formulieren, dass es den Leuten hilft, dass es eine Hilfe ist, um da weiterzukommen, gegen eben eine fad gewordene oder eingetrocknete Philosophie der Schule, sondern dass sie lebendig ist. Und das war für viele wirklich schwer. Balthasar jammert genauso auch darüber. Sie haben dann auch gesagt, ja, wir haben eigentlich nur mit Pivara überlebt oder mit Guardini oder mit solchen Sachen. Und sonst das andere ist ja schrecklich. Aber so ist das mit Schule halt. Ist ja auch nötig, dass das hingehört. Ja, und jetzt also diese Geschichte, dass er eben diese Arbeit, die fand also nicht statt. Sein Doktorvater war Martin Honecker. Und man konnte dann lesen, dass eben der Mann zu dumm war für ihn oder so. Das ist so dann bei Vorgrimmler kann man so Sachen lesen oder dergleichen. Das ist ja einer der engen Schüler von Rahner und das hat Max Müller immer aufgeregt und gesagt, das gehört sich nicht. Sondern der ist, erstens ist er keineswegs dumm, der Honecker gewesen, sondern er sagt, nur, ich bin einfach an der Arbeit dran und wenn hier eine philosophische Arbeit gemacht wird zu einem philosophischen Autor, und es geht überhaupt nicht auf den Autor ein, sondern macht er irgendwo nur anders her was, dann kann man dafür sein oder nicht, aber kann sagen, ich kann damit nichts Richtiges anfangen. Und an sich hat er nicht gesagt nein, er hat nur gesagt, so in der Form geht dieser Dissertationsentwurf nicht. Und Heidegger hat dann einfach geschrieben, Rahner hat dann geschrieben, dass er mit seiner philosophischen Dissertation durchgefallen sei und hat dann einfach aufgehört und wollte da nicht mehr. So ist das einfach gegangen und hat das gelassen und hat dann promoviert mit einer Arbeit Elatere Christi, das heißt aus der Seitenwunde Jesu Christi, also diese Vorstellung, dass die Kirche als zweite Eva aus der Seite Christi, als des zweiten Adams kommt. Nicht? Das ist ein klassisches Thema. Der Adam schläft und aus seiner Rippe wird eben Eva gemacht und so gibt es also auch in der Kunst eine ganze Reihe Bilder, wo dann die Kirche ist dann gemalt, so als Braut neben Christus am Kreuz und fängt in einem Kelch das Blut aus der Seitenwunde auf oder so, dass es in der Form auftaucht. Das ist also ein Thema der Kirchenväter von Anfang an und das hat er eben ausgearbeitet und das gibt es inzwischen natürlich jetzt in den sämtlichen Werken, ist das drin. Hier steht dann noch drin in dem alten Buch, dass das eben nicht veröffentlicht ist. Inzwischen sind die Dinge natürlich dann auch veröffentlicht, ist einfach ungedruckt geblieben. Und hat sich dann habilitiert eben für mit patristisch-dogmengeschichtliche Arbeit für das Fach katholische Dogmatik. Und so ist er da hineingekommen in die Arbeit als Dogmatiker jetzt. Und an dieser Fakultät hat er dann eben auch gelehrt bis zum Frühjahr 1964, unterbrochen durch das Nazi-Regime und die Kriegsunterbrechung. Nicht? Wo es dann aufhörte, dann war er in der Seelsorge tätig, wo das war. Aber dann hat er eben diesen Ruf bekommen, das heißt, dieser Lehrstuhl sollte an sich, dann war eine große Debatte, die Balthasar-Leute hatten sich zuerst durchgesetzt und haben gesagt, wir wollen, dass der Balthasar, der war damals schon so bekannter und genialer, das, der sollte das werden. Balthasar hat es aber abgelehnt. Der hat gesagt, das ist nicht sein Ruf. Sein Ruf ist eben, diese Arbeit zu machen mit seiner Johannesgemeinschaft und mit dem Verlag und all diesen Geschichten. Das sei das, was Gott von ihm wollte. Vor allen Dingen zusammen mit der Adrienne von Speyer eben diese neue Gemeinschaft zu gründen. Und das war ja auch der Grund, warum dann Balthasar den Jesuitenorden verlassen hat, weil die Jesuiten gesagt haben, wenn du Jesuit bleiben willst, dann kannst du da nicht nebenher mit einer Mystikerin einen neuen Orden aufmachen. Zumal er selber gesagt hat, bitte prüf das, ob das echt ist. Er konnte sogar die Leute benennen, es waren zwei sehr bekannte Jesuiten, ein Franzose und der andere weiß ich im Moment nicht mehr, die gesagt haben, sie sind da nicht sicher, dass das echt ist, das Ganze. Nachdem was geschehen ist. Und dann hat er eben einen sehr bewegenden Brief geschrieben, der Balthasar, werden wir dann drauf kommen, wenn wir Balthasar behandeln, und hat sich eben bei seinen Mitbrüdern verabschiedet und entschuldigt, dass er das macht. Und das war dann erstmal war eine absolute persona non grata. Niemand hat etwas für ihn getan. Er wurde natürlich auch nicht mehr zu Vorträgen eingeladen. Wovon sollte er überhaupt leben oder so die Geschichten. Das war wirklich sehr mühsam. Nach 6 Jahren hat ihn dann einer der Schweizer Bischöfe in seine Diözese aufgenommen, aber auch ohne Verpflichtung für ihn zu sorgen. So nur, dass er wieder einen Oberen hatte, wo er eigentlich hingehörte. Und dann ist natürlich die Entwicklung ja so weitergegangen, dass ja hinterher dann die Päpste ihn ja dann zum Kardinal machen wollten. Und das hat er immer noch abwursteln können, weil er das nicht wollte, bis Johannes Paul II. Er hat gesagt, nix da, jetzt wirst du Kardinal. Und da blieb ihm nichts übrig, als zu sterben. Und da ist er einen Tag vor der, zwar anderthalb Tage vor dem, vor der Kardinalserhebung ist er dann gestorben. Das war also so sein, er hat noch in den letzten Jahren immer wieder noch mal beim Orden noch angefragt, kann das nicht doch wieder gehen, dass ich komme und übernehmt ihr dann die Sorge für, diesen, für diese Johannesgemeinschaft. Die Jesuiten haben gesagt, nee, können wir nicht und wollen wir nicht. So dass das wirklich so stecken geblieben ist in sich dann. Aber in seinem Verlag hat er ja die ganzen Bücher nach Diktaten, eben die hat er geschrieben und getippt. Das ist eine unglaubliche Arbeit, die er da reingesteckt hat für Adrien von Speyer, um das darzulegen. Und ich erlaube mir auch zu sagen, da lag schon Segen drauf, was es alles an deutscher Theologie nicht gäbe, in Übersetzung aus dem Französischen und sonst wieder her, die wir nur durch den Johannesverlag von ihm haben. Das ist für mich schon ein Beleg dafür, dass das offenbar schon richtig war. So komisch da manches vorkommt, was da so erzählt wird, also auch von ihr selber, dass als Kind, sie ging da mit der Kinderfrau, sie da durch die Stadt, um da einen Armen zu besuchen, da kam ein hinkender Mann da angerannt, das war nämlich der Ignatius, und ist mit ihm einen anderen Weg gegangen, mit ihr, nicht? Mit der Adrienne. Tja, wer weiß, was es alles gibt, nicht? Also später. Wieder zurück zum Paderaner, der also sagt, wie kann ich also jetzt diese Form unterbringen, dieser spezifische Lehrauftrag, also hier das anzugehen, das aufzunehmen, Gott, dieser große Aufsatz im ersten Band der Schriften, Gott als die erste trinitarische Person im Neuen Testament. Ein ganz langer, großer Aufsatz, wo er nachweist, dass bis auf ganz wenige Stellen, wenn im Neuen Testament Gott steht, immer der Vater gemeint ist, dass man das sehen kann. Natürlich heißt, wie das nachher das Konzil sagen wird, Gott von Gott, Licht vom Licht, wahrer Gott vom wahren Gott. Das ist gar keine, im Griechischen steht nicht vom wahren Gott, sondern aus wahrem Gott. Eck steht da. Der gehört dazu, aber Gott alleine ist immer der Vater. Nur die letzte Adresse, die dahin gehört. Und das ist dieser große Aufsatz von ihm, wo er das so zeigt und darstellt. Der Gnadentraktat vor allen Dingen. Und dann ja auch historisch hat er gearbeitet, vor allen Dingen an der Bußtheologie. Weil das deswegen so interessant ist für die Sakramentenlehre, dass hier die größten Wandlungen im Lauf der Jahre, der Kirchenjahre eigentlich geschehen sind, der Jahrhunderte auch. Wie bitte? Von dem, der heißt einfach Gott als erste trinitarische Person im Neuen Testament. Ne? Wo er das zielt die Stellen auf und wertet sie aus und sagt, hier wird ganz deutlich, bis auf zwei, wo man es nicht bloß, sondern auch anders verstehen kann, zwei oder drei, aber im Ganzen ist klar, wenn da Gott gesagt wird, ist der Vater gemeint. Das Problem ist ja, das hat ja Spemann in aller Schärfe der christlichen Philosophie vorgehalten und da habe ich mich auch getroffen gefühlt, dass er sagte, wir reden jahrhundertelang von einem einpersonalen Gott. Weil die einfach nicht begreifen, dass eine Person gar nicht existieren kann. Denn die Grundvollzüge von Personen ist Anerkennung einer anderen Person. Ich treffe eine Person und räume ihr ein Urteil über mich ein. Das heißt anerkennen. Und ohne Anerkennung kann ich nicht leben. Ich kann nicht sagen, ich finde mich so toll, dann bin ich sicher auch toll. Sondern wir müssen bestätigt werden von wem anders. Das hat aber keinen Sinn, von einem von uns abhängig gemachten bestätigt zu werden. Das stützt mich ja nicht. Sondern ich muss mich ausliefern dem Urteil des anderen. Deswegen steckt da von Anfang an auch immer Dramatik drin. Und Konflikte und Dialekte, Dialektik. Nicht? Das ist diese Spannung, ich anerkenne den anderen, das heißt aber, ich habe Angst vor dessen Urteil. Ich versuche das also zu manipulieren oder zu schieben, wenn es mir aber wirklich glückt, im Kampf auf Leben und Tod, dann ist eben wieder Schluss. Wenn der andere tot ist, kann er mich nicht mehr bestätigen. Also diese ganze Problematik, die da drin steckt. Und nein, wir reden einfach von einem personalen Gott. Mit der Folge, dass es dann immer wieder in der christlichen Tradition Leute gegeben haben, die gesagt haben, Gott musste schaffen, damit er ein Gegenüber hat. Ich habe auch so Predigten schon gehört. Also Gott war irgendwie so alleine oder so und darum hat er uns geschaffen. Das ist natürlich wirklicher Wahnsinn, sowas zu behaupten. Denn Gott genügt sich völlig, aber eben nicht, weil er eben eine Person ist, sondern drei. Die sind ganz glücklich und zufrieden. Und deswegen ist der Hauptgrund, warum geschaffen wird, heißt diese Formel bei Don Scotus, quia vult condiligentes, weil er Mitliebende will. aber der braucht nicht jemanden zum Lieben oder gar jemand, der ihn liebt oder so, sondern es geht darum, dass er anderen hier dieses Glück auch gönnen will. Nur das ist gemeint. Also deswegen muss man sehen, dass Gott tatsächlich mehr sind. Und das war auch so Punkte, die dann so Leute wie zum Beispiel Psyvara, den Namen hatte ich ja schon genannt, in dem Lehrhaus in Frankfurt gezeigt hat, der eine ganze Nacht mit den Leuten da verhandelt hat, gesagt, ihr müsst ja, weil ihr keine Trinität habt, Israel zum Sohn Gottes erheben. Das müsst ihr lassen. Und der Buber, solange wieder, der hatte man noch so widersprochen, als er dann heimfuhr nach Heppenheim, die anderen haben kapituliert. Ist auch, hilft nichts, da muss man kapitulieren. Nicht? Also wenn ich sage, ein Gott, ohne dass er in sich schon nicht bloß liebt, sondern die Liebe ist, dann muss er uns schaffen und dann ist unsere Würde weg und seine Absolutheit weg. Nicht? Das kann ja gar nicht gehen. Was heißt es also? Trotzdem, also auch da, wenn ich das Wort Gott benutze, ist eben in erster Linie der Vater gemeint, der da dahin gehört. Nicht? Das muss man sehen, dass das hier ein wichtiger Punkt ist. Und so hat er versucht, also so Sachen anzugehen und aufzunehmen. Die Nationalsozialisten, also die Nazis haben dann 1938 die theologische Fakultät aufgehoben. Zum Teil wurde sie fortgesetzt in Sitten im Wallis, wo auch Hugo Rahner dann wirkte. 1939 bis 1944 war er in Wien im Seelsorgsamt und hat da gearbeitet, Predigten, Vorträge, Exerzitien, Gutachten. Und dann lehrt er eben wieder bis 1948 im Bergmannskolleg in Pullach, eben hier, wo ja auch dieses Haus eben bis 1971 war. Und diese Phase hat Rahner immer genannt, die Nottheologie. Man probiert so irgendwas, wissenschaftlich arbeiten konnte man da nicht, die Bibliotheken waren ja nicht erreichbar in der Weise mit den Bombenangriffen und all dem. Man hat halt versucht, das irgendwie so aufrecht zu erhalten. Was deswegen in den ersten Nachkriegsjahren auch vor allen Dingen Veröffentlichungen aus der geistlichen Theologie. Hatte ich schon genannt, die Münchner Fastenpredigten von der Not und dem Segen des Gebets, nicht? Dass die auftauchen, die sind auch hier, kommen auch ausführlich in dem Lesebuch vor. Wirklich sehr schön, die das aufnehmen, die ganzen Probleme im Gebet, mit den Worten ins Schweigen, dass da keine Antwort kommt und alle diese Fragen, die da drinstecken, die Sorge, man redet bloß selber darum oder bildet sich was ein oder alles. Und das reflektiert er durch, das war überhaupt das Fantastische. Bei ihm entstand, denn der hat nicht eigentlich uns angeredet in der Vorlesung, sondern der redete so vor sich hin. So, der hatte so, also der ist nicht so besonders dialogisch oder so, sondern der kriegt also die Frage gestellt, dann hat er angefangen, wenn er so zum Beispiel in Innsbruck, da hingen dann noch die Vorhänge runter, da war alles da so ein bisschen noch irgendwie anders, und dann drehte der so an der Kordel darum und dachte und wir hielten den Atem an, weil der die Bretter immer an der dicksten Stelle anfing zu bohren, wo wir uns die Fragen versagt haben. Wir haben gesagt, wenn wir da wirklich weiterdenken, wer weiß, ob wir hinterher noch katholisch sein können, nicht? Und er denkt und denkt und so einerseits und andererseits und wenn und so. Und auf einmal war er auf der anderen Seite durch und es stimmte. Man konnte auf eine neue Weise diese Probleme aufnehmen. Also deswegen, das war für die Leute, die da sagen, es gehört um was wirklich atemberaubend. Das kann man heute, wie gesagt, gar nicht mehr nachfühlen, weil das in der Form so vollzogen wurde und weil den Leuten auch so daran lag. Heute ist ja den Leuten einigermaßen wurscht. Die Hauptsache, man ist nett zueinander. Nicht? Was ich da genau glaube, ist ja wurscht. Drei, Vierfaltigkeit oder sonst wie, sowieso eine hohe Mathematik. Von wegen, damals ging es den Leuten doch um all diese Punkte im Einzelnen. Und deswegen kriegte er dann auch die Probleme. Weil er fing da an, über alles nachzudenken und dann guckten sich das jetzt die römischen auf Latein da an, also die lasen das auf Deutsch und wunderten sich, was dort ist und das kann ja gar nicht stimmen oder so. Sodass also von dort her dann da so ein Misstrauen wuchs und sagt, das mag ja sein, dass er das irgendwie nett meint, aber wie kommt das bei den Leuten an? Und so, deswegen gibt es ja bis heute genug Leute, die sagen, er hat alles Mögliche da kaputt gemacht und er ist schuld dran, dass da nicht richtig geglaubt wird oder so ähnlich. Wobei richtig dran ist an diesem Vorwurf, dass tatsächlich ich selber auch mit einer ganzen Reihe Leute immer wieder habe zu tun bekommen in meinem Leben, dass ich Leute für alle möglichen idiotischen Ideen, entschuldigen, dass ich so deutlich sage, waren wirklich idiotisch, behaupte ich, sich auf Rahner beriefen. Ich weiß, wie ich nach Offenbach kam, da war gerade der Studentenpfarrer von Mainz, der war strafversetzt worden dorthin an die Nachbarpfarrei. Und dann gab es also so ein Podium zur Jugend- und Religionsvermittlung und der Pfarrer legte dann los, also dieser da eigentlich da strafversetzt und sagte, ja, der Pater Rahner sagt das doch auch und so, sag ich langsam, also jetzt gucken wir mal hin, ich weiß nicht, was Sie sich da vorstellen, jetzt sagen Sie mal, was soll er denn da gesagt haben? Und dass man das erstmal auseinandernehmen musste. Weil die Leute hören ja nicht einfach, was man sagt, sondern die hören ja immer schon auf ihre Weise, was man da sagt und was man daraus nimmt oder so, nicht? Also das spielte alles damit und brachte deswegen so dann Schwierigkeiten da auch hinein, die man hier sehen muss. Die Stürme und Gewitter damals noch von Humani Generis, der Enzyklika, der hat ja erstmal den Lübeck erwischt. Der wurde damals von der Lehre weggenommen, musste also auch der Pater General machen, durfte also nicht lehren. Und dann hat sich der Pater Lübeck hingesetzt und ein Buch geschrieben über die Kirche. Eine ganz hinreißend liebevolle Buch über die Kirche. Das kann man natürlich bei Köln nicht lesen dann. Also, dass man einfach so sieht, was macht man da, nicht? Und dann ist ja eine lange Zeit gegangen und irgendwann wurde dann ja auch Lübeck wieder rehabilitiert und war dann ja auch ein Konzilstheologe und voll anerkannt. Aber zunächst mal war das so da, dass hier gesagt wurde, das geht nicht. Und da ging es um einen Punkt, von dem wir reden müssen, wie kriege ich Natur und Gnade zusammen? Das ist ein Thema, das uns beschäftigen wird, deswegen spreche ich hier schon kurz an. Natur und Gnade. Der Gedanke ist, Gnade heißt ja, worauf man kein Recht hat, dass man das kriegt. Ich habe es vorhin schon betont eingangs, als ich gesagt habe, dass heute die Leute meinen, ich müsste ein Recht haben auf Begnadigung. Nein, Gnade heißt, ich habe kein Recht drauf. Und jetzt, wie kann ich aber dann erreichen, dass die Gnade Gnade bleibt? Da hat dann die Neuscholastik gesagt, das geht eigentlich nur so, dass ich sage, es gibt für den Menschen auch eine Vollendung ohne Gnade. Also, denn wenn der Mensch nur mit der Übernatürlichkeit zusammen vollendet sein kann, dann wäre Gott verpflichtet, ihm diese Übernatur zu geben, denn Gott kann nicht ein Wesen schaffen und dessen Hauptbedürfnis nicht erfüllen. Das heißt, er schafft jemanden, der paradoxerweise nur unglücklich werden kann. Das war klar, dass das nicht sein kann. Thomas schreibt ungeniert, im Menschen steckt eine natürliche Sehnsucht nach der Gottesschau. Das war der Hintergrund. Ein natürliches Bedürfnis zur Gottesschau. Und dann gingen jetzt die Scholastiker hin und haben gewartet, ja, wie soll denn das gehen? Und da ist die eine Möglichkeit zu sagen, aha, das, Gott muss das tun, damit der Mensch eben, wenn er ihn so macht, damit das da erfüllt wird. Die anderen haben gesagt, nein, es muss also eine natürliche Erfüllung des Menschen geben, ohne die übernatürliche Erfüllung. Deswegen zum Beispiel der Limbus Puerorum, dass da die Kinder, die nicht getauft sind, ihr Leben lang nicht in der Hölle, aber natürlich auch nicht im Himmel sind, sondern die spielen irgendwo im Ringelreihen. Das reicht bis ins Brevier, wenn Sie das lesen, zu den unschuldigen Kindern. Die sind zwar also Heilige, nicht, aber die spielen da auch mit ihrem Spielen so Ringe werfen, also dass man so einen Ring werfen muss auf einen Stab. Nicht? Und das sollen die machen mit ihren Palmen als Stab und mit ihrem Heiligenschein als Ding. Das können Sie noch im Brevier lesen, nicht? Dass das war. Das kann ja nicht sein. Das nannten dann die Gegner, also Lübeck, Rahner, Balthasar und so, die dazugehören, nannten das Zwei-Stockwerkstheologie. Ich mache eine Theologie, die natürliche Vollendung des Menschen. Und dann gibt es Leute, die darüber hinaus jetzt noch mal mehr an Gnade kriegen. An sich gibt es die Vollendung auch schon, wo man dann aber nicht mehr erklären kann, wenn jemand jetzt da nur so natürlich bleiben will, warum der dann gleich in die Hölle muss, zum Beispiel. Dialogisch hat man damals nicht gedacht, das kommt ja erst später. Dialogisch ist, und so löse ich nämlich die Sache, dass ja, es gibt tatsächlich in uns eine Sehnsucht nach etwas, worauf wir kein Recht haben. Wo uns, wenn es ein Recht wäre, es uns auch nicht glücklich machen würde. Also mein Beispiel war immer, wenn man also feststellt, der Mensch braucht 20 Streicheleinheiten am Tag. So irgendwie. Handke hat gesagt, das sei ein Wort aus dem privaten Kalten Krieg, Streicheleinheiten. So, und jetzt stellt man fest, die Hübschen kriegen die oder sogar mehr, die anderen kriegen sie nicht. Was soll man machen, vor allem, wenn man eine menschenfreundliche linke Regierung ist? Man muss also ein Gesetz machen und sagen, jeder hat 20 Streicheleinheiten zu verteilen am Tag. Schafft auch Arbeitsplätze, weil es wieder Büros braucht, die das überwachen oder so. Ne? Und alles so daher. Jetzt kommt aber das Problem, dass wenn ich schon 20 Streicheleinheiten am Tag verteilen muss, von Dienst her, dann sage ich am Abend, jetzt lass mich ja mit der Streichelei in Ruhe. Also das führt nur zum Absinken der sozialen Temperaturen in Schweden und anderswo, wenn ich das einführe. Das heißt, ich kann nicht ein Recht auf Gnade aufbauen, sondern ich brauche wenigstens eine Einheit, ohne ein Recht drauf zu haben. Mit pflichtgemäßer Behandlung macht mich nicht glücklich. Erstens darf ich es nicht tun, ich kann nicht zu jemandem hingehen und sagen, du bist gefälligst verpflichtet, mich zu lieben wie dich selber. Nicht? Das bringt für mich überhaupt kein Recht ein, dass der andere eine Pflicht hat. So denken wir aber heute. So hat zum Beispiel die Moraltheologie gedacht über die sogenannten ehelichen Pflichten. Daraus hat man eben nur Herrenrechte gemacht. Das kann ja nicht gehen. Wie kann ich das Recht als Grund aufbauen für eine Pflicht? Sondern die Pflicht ist die Pflicht und der andere, daraus folgt überhaupt kein Recht daraus.
Aber ist im Leben nicht selbst etwas drin, um mit Hölderlin zu sprechen, wo Gefahr ist, wächst das Rettende auch? Also, dass jetzt uns ja auch in der Gefahr, zum Beispiel in der Unsicherheit, wenn er schon bereit ist, etwas zu wächst, was vorher nicht zu wachsen.
Genau, also darauf würde ich eben genau auch setzen wollen. Eben, und das muss es ja geben, denn es soll ja gehen. Nicht? Aber die Scholastik hat gemeint, ich schaffe das nur sauber hin, wenn ich sage, bis dorthin schon mal vollendet und dann bauen wir auf. Und haben also den Blondel und den, wen hatte ich noch da, eben den Lübeck, denen hat man gesagt, ihr habt hier die Gnadenlehre verfälscht und das geht so nicht. Der Blondel war da schon tot, aber eben der Lübeck. Rahner hat dann folgenden Ausweg gegangen, das ist sein berühmtes theologisches Existenzial. Das Wort Existenzial hat er sich natürlich von Heidegger genommen. Existenzial heißt eine Grundkategorie von Existenz. Existenz meint bei Heidegger und in dieser Philosophie damals nicht das Dasein als abstrakt, sondern man hatte die Person so, also der Existenzialismus von Sartre oder so. Ne? Diese Existenz, das bin ich. Und die Grundvollzüge, bei Heidegger ist die erste Grundvollzug, ist das in der Welt sein, dann die Sorge und so, die dahin gehören, das nannte er dann Existenziale. Existenziell heißt, dass ich meine Existenz beteilige. Das war vor allen Dingen der Jaspers, der hat es mal mit dem Existenziellen gehabt. Ne? Und der Heidegger mit dem Existenzialen, also theoretisch, diese wollte nicht von Kategorie reden, weil er sagt, das Wort Kategorie gehört für Tiere, Pflanzen und Pulte und für alles sonst hin. Den Menschen nenne ich auch nicht Mensch, damit man nicht meint, der wäre bloß ein anderes Lebewesen wie andere auch, sondern den nenne ich das Dasein oder die Existenz. Und diese Existenz, sagt jetzt der Rahner, der hat von Gott nochmal eine übernatürliche Berufung zusätzlich bekommen. Dann haben die einen gesagt, das ist eine Lösung, die anderen haben gesagt, das ist ein Trick, das verschiebt das Problem nur. Deswegen gibt es bis heute Kritik an diesem Begriff von seinem übernatürlichen Existenzial. Aber deswegen kam er zunächst mal bei dieser großen Dramatik, die es dann gab, im Folge von dieser Enzyklika Humani Generis hieß die damals, ne? Von 1950 war das. Da gab es also dann so diesen Schlag, so da hinein war er nicht so unmittelbar betroffen dabei erstmal. Aber immerhin in die Art dieser Neuen gehörte er ja schon ein bisschen mit hinein. Und da gehört zum Beispiel ein Buch hin, was gescheitert ist, nämlich ein Buch von ihm über die Aufnahme Mariens in den Himmel. Das war ja Dogma 1950. Und Rahner hat sehr viel dazu gearbeitet und so, und als ich bei ihm Assistent wurde, das Erste war, dass ich dieses Buch auch kriegte und sollte also gucken, was ist inzwischen an neuerer Literatur dazu da, um was ist da einzuarbeiten und aufzunehmen. Aber das ist eben nicht rausgekommen, sodass jetzt auf dem Nachlass das halt rausgekommen ist, was da ist. Das Buch ist nie fertig geworden und das gehört auch zu den Dingen, die ihn sehr bekümmert haben, weil Maria ja tatsächlich eine ganz wichtige Figur ist, auch das ist ein Punkt, wo ich den Eindruck habe, ich weiß nicht, wie ich Ihnen das überhaupt vermitteln kann, weil inzwischen ja Maria einigermaßen verschwunden ist. Bei den Evangelien kommt sie sowieso nicht vor. Also Luther war ein Marienverehrer. Aber danach ist das ziemlich verschwunden und man kann das auch zeigen und sehen und liest das auch, dass also die entscheidenden Probleme sind eigentlich in der Mariologie schon da. Und es ist im letzten Jahr ist ein Buch von Gräshagels, einer unserer großen führenden Dogmatiker, vielleicht der beste von denen, die da nicht Bischof geworden sind, so kommt mir vor, der hat so ein dickes Buch geschrieben über Maria Ecclesia. Wo also genau das zeigt und sagt, alle Grundsachen der Dogmatik, was man da alles nimmt, sind alle mariologisch aufzunehmen. Und an sich wäre das tatsächlich das Richtige, wenn wir schon sagen, wir feiern jetzt da 500 Jahre Thesenanschlag und wollen darüber nachdenken, müssten an sich die Christen, meine ich, ganz entscheidend über Maria nachdenken. Denn dass man nicht auf den kleinsten gemeinsamen Nenner gehen kann, ist ja völlig klar, den es auch nicht gibt, sondern gesucht wird und man denkt, der Größte. Aber warum reden wir alle fälschlich vom kleinsten gemeinsamen Nenner? Weil auch der Größte so klein ist, dass da nichts übrig bleibt. Das ist ja das Problem. Nicht? Und dass das eigentlich neu bedacht werden müsste, was das eigentlich heißt. Und deswegen ist das so zentral, dass man das da aufnimmt. Dass man das angucken würde und nehmen müsste. Und so ist das aber liegen geblieben, dieses Manuskript. Ähnlich war es mit Gedanken über die vielen Messen und das eine Opfer. Denken Sie dran, diese vielen Messfeiern in den gerade in den Pilgerkirchen, wo haufenweise Altäre und an jedem Altar wird eine Messe gelesen und je mehr Messen, desto besser. Wo ich sage, wie soll das eigentlich zusammengehen mit dem eigentlichen Opfer Christi? Wieso sollen da drei Messen jetzt besser sein als eine oder so Geschichten? So hat er sich gefragt und ich finde zu Recht. Aber da haben sich die Römer auch sehr gewundert über so Fragen. Sagen, das wird ja jetzt ganz protestantisch oder was ist da los oder so. So, dass es also von dort her so diese Schwierigkeiten gab. Und diese Sache über die vielen Messen ist dann auch in einer Ansprache von Pius XII. Öffentlich abgelehnt worden, allerdings aus dem Kontext gerissen und ohne genauere Interpretation. Also der Papst wusste gar nicht, was das für ein Zitat war, aber er hat es gesagt und die Gegner von Rana, also auch dann in der Bürokratie der Kirche, haben gesagt, da sieht man es, wird eigentlich doch vom Papst beurteilt. Und dann endete das ja mit einer Sonderzensur, dass er jetzt, die Jesuiten mussten ja eigentlich alle ihre Veröffentlichungen vorher dem Provinzial einreichen und der gab sie jemandem zu lesen, um zu prüfen, ob die in Ordnung sind. Das hat immer dazu gehört im Jesuitenorden und so gilt es auch für sonst, also theologische und katholische Bücher, dass der klassische katholische Verleger hat die dem Bischof gegeben und der Bischof hatte auch eine solche Untersuchungsbehörde, wo jemand die Arbeit gelesen hat. Ich habe auch mal so eine Arbeit gelesen für den Provinzial, da kriegt man dann so einen Fragebogen, muss ein bisschen ausfüllen, wie man im Ganzen dazu steht und was man hier für Einwände hat und wie stark die sind und wie man die begründet oder so ähnlich, liefert also so einen Kommentar dazu ab. Dann dort und danach wird dann entschieden, ob das einfach jetzt so gedruckt werden kann, ob man sagt, bitte ändern Sie das oder so ähnlich. Und das hat den Panaran natürlich auch nochmal gekränkt und verletzt und gesagt, dann schreibt er eben einfach nichts mehr oder so, wenn das so ist, nicht mit dem Sonderprüfung, die dort war. Dass man Texte irgendwo anguckt eigentlich und nicht jeder da gleich so alles drucken kann, das finde ich schon sinnvoll, wenn das so heißt, sagen wir so die Jesuiten oder so, dass man da drüber guckt und wie das ist, das finde ich schon sinnvoll. Zum Beispiel hat zu Anfang des 20. Jahrhunderts ein Jesuit aus einer reichen Familie in Deutschland hat tatsächlich einen Preis ausgesetzt von, ich glaube, 3000 Goldmark damals, wenn jemand ihm nachweisen kann, dass in irgendeinem dieser Bücher mit Imprimatur von einem Jesuiten drin steht der Satz, dass also der gute Zweck auch die schlechten Mittel gut macht. Weil das immer behauptet wird, dass die Jesuiten das behauptet haben. So Sachen, nicht? Und das ist nicht wahr. Das Geld ist auch nie abgeholt worden. Nicht? Also insofern kann man schon verstehen, dass solche Orden sagen, wir wollen das ein bisschen kontrollieren und nicht, dass da jemand so im Überschwang oder so, wenn schon gehorsam und überhaupt und so, dann lege ich es nochmal vor und dann gucken wir uns das zusammen an. Bei mir macht das meine Frau halt, wenn ich was schreibe, nicht? Aber auch ich lasse es auch angucken. Was dabei rauskommt, ohne Lektor erlebt man ja heute. Nicht? Also es ist schon gut, dass man jemand hat, der da drüber guckt und sagt, hör mal, meinst du das jetzt wirklich so oder was soll das eigentlich? Finde ich schon gut, dass man das macht. Okay, also das kam so als Belastung damit mit hinein und dann hat er einen wichtigen Text dann gesprochen, das war dann nochmal so der Einschnitt, als er dann den Vortrag auf dem österreichischen Katholikentag 62 in Salzburg hat er gesprochen über löscht den Geist nicht aus. Und da haben sich da so und so viele eben da angegriffen gefühlt. Und ehe da jetzt noch mehr drohte, kam dann dafür von Seiten der Paulusgemeinschaft, Paulusgesellschaft, also ein Treffen von katholischen Theologen und Marxisten und Naturwissenschaftler und so quer durch die auf hohem Niveau diskutiert haben. Die haben dann eine zweibändige Festschrift für ihn gemacht. Geist in Welt hat die geheißen, zwei Bände. Und vorne eine Riesenliste von Tabula Gratulatoria mit allen möglichen Größen aus Deutschland und Europa, um ihn da eben zu schützen, dass da nicht mehr passiert. Und tatsächlich ist dann auch erstmal nicht mehr erfolgt dabei. Diese Liste der Leute begann mit Konrad Adenauer. Also wir haben einfach so versucht, alle möglichen hohen Tiere dann darunter zu bringen, damit das da in Ordnung geht. Und wichtig war der Erzbischof von Freiburg, der Schäufele, der war zugleich auch Protektor des Lexikons für Theologie und Kirche, das damals ja im Entstehen war. Zweite Auflage und mit Rana als Hauptherausgeber. Und das ja drin saß. Nicht? Er ist der eigentliche maßgebende Heraus, waren zwei, aber er war natürlich der Entscheidende und hat den aufgeprägt. Und deswegen wurde dann eben dann nicht mehr darauf bestanden. Johannes der 23. hat das eben dann aufgehoben, wurde es nie bis heute. Das gehört auch so ein bisschen zur kirchlichen Bürokratie, dass man da verschiedene Dinge nicht wirklich aufruft oder wegnimmt, sondern man redet nur nicht mehr davon. Und geht da nicht mehr drauf ein.
Das ging ja gar nicht anders bei den Dogmen.
Ja, bei den Dogmen.
Dogmen, die widerlegen sich einfach, weil die Forschung manches weitergebracht
hat. Da muss ich natürlich jetzt energisch widersprechen. Also ja. Ein Dogma, ein wirkliches Dogma, das heißt, dass das nicht falsch sein kann. Es kann also ergänzt werden, was der Professor Schmaus immer gesagt hat, der hier führend war. Der hat gesagt, jedes Dogma ist wie ein Wegweiser. Also es geht nicht zurück. Aber ich muss natürlich weitergehen. Also das Dogma kommt, weil irgendein Streit ist unter den theologischen Schulen und wenn der Streit zu groß und zu wichtig wird, muss dann irgendwann eine Klärung von Rom kommen und das nimmt dann diesen Gestalt des Anathema oder des Dogmas an und wenn es verkündet ist, einfach nur jetzt als Weitergabe, es muss ja niemand glauben, ich sage, es gehört zum katholischen Glauben zu haben, ein Dogma kann nicht falsch sein. Aber ich kann Ihnen noch einen ganzen Schritt mehr noch entgegenkommen. Man kann als guter Katholik sehr wohl meinen, dass etwas als Dogma zu verkünden falsch sein kann. Zum Beispiel die beiden letzten Mariendogmen, die auch die Ostkirche, die nun wirklich also Marienverehrung macht, nicht glücklich darüber war. Wo man sich fragt, soll man das machen? Nicht? Also ich darf als guter Katholik, wenn ich Gründe habe, dann muss ich mir, das ist nicht sündhaft und dann muss ich mir nichts vorwerfen, wenn ich meine, ich hätte gute Gründe zu sagen, besser es wäre nicht als Dogma verkündet worden. Was ich nicht sagen kann, ist, das Dogma ist falsch, also der Inhalt. Der muss stimmen. Man kann sagen, man hat es vielleicht falsch gelesen oder so, das müsste man gucken, in der Interpretation. Nicht? Aber der Text selber, der darf nicht falsch sein, das gehört zur Unfehlbarkeit der Kirche, von der ich in der ersten Stunde, also vorhin schon geredet habe. Dass sonst diese Jesus nicht das letzte Wort bleibt.
Das sind wir.
Ja, ne? Ja.
Ich weiß nur, dass eben manche, alles was im Katechismus stand, also ich rede nicht von mir, das haben sie praktisch wie ein Dogma aufgebaut.
So ist es.
Sie, und sind wirklich zerbrochen.
Da haben Sie völlig recht,
und
völlig
das
klar.
Dann,
das stimmt. Ja. Nein, also das in aller Deutlichkeit gesagt, im Katechismus stehen eine Menge Dinge, die nicht stimmen.
Also das stimmt einfach nicht.
Stimmt einfach nicht. Und weil es in einer bestimmten Auslegung dort ist, fällt daraufhin auch nicht so dieselbe strikte Form der Unfehlbarkeit. Wieso? Da gibt es Verkürzungen und Einseitigkeiten, die so weit gehen, dass man sagt, man sollte den Satz weglassen. Völlig wahr. Ich habe gerade neulich noch in einem Disput mit einem Kollegen einen Fall so gehabt, dass nämlich da noch vertreten wurde wieder mal, weil das auch so im neuen Katechismus, also diesem KKK, also katholischen Katechismus der Kirche da, vom Schönborn ja in erster Linie betreut, dass dort steht, Trinität ist ein Mysterium strikte Diktum, zu dem man mit der Vernunft nicht kommt. Und dann wird das belegt mit einem Text vom Ersten Vatikanum. Und wenn man den Text dort liest, sieht man, da steht ganz was anderes. Da steht nur drin, dass es übernatürliche Sätze gibt. Aber es steht nicht da, dass dieser Satz dazugehört. Ich behaupte nämlich, dass die Trinität da nicht dazugehört. Dass einer aus der Trinität Mensch wird, darauf kann kein normaler Mensch kommen. Das ist tatsächlich ein Mysterium strikt. Und dass wir nur auf diesem Weg dann überhaupt auch auf die Idee der Trinität gekommen sind, leugne ich auch nicht. Aber beide Sätze zusammen erlauben nicht zu sagen, ich könnte nicht auch, wenigstens wenn es nachher da ist, mit der Vernunft erkennen. Und die Parallele, worauf stütze ich mich jetzt? Die Parallele ist die, dass das Erste Vatikanum gesagt hat, wir können grundsätzlich mit der Vernunft Gott als Schöpfer erkennen. Und Thomas, der auch der Meinung ist, Thomas von Aquin, dass das Trinität ein striktes Dogma, also ein striktes übernatürliches Geheimnis ist, schreibt an einer Stelle, dass man von der Schöpfung nicht richtig denken kann ohne Trinität. Ich hatte vorhin angedeutet, warum. Weil wenn keine Trinität, dann ist Gott genötigt, für seine Person da was zu schaffen. Nicht? Das schreibt er. Und dann sage ich, aha, dann sage ich, mein lieber Thomas, inzwischen bist du sowieso gescheiter, aber auch vorher, hinterher kam das Erste Vatikanum und im Ersten Vatikanum steht drin, dass man grundsätzlich zum Schöpfer kommen kann. Nun ist grundsätzlich wie bei Radio Erivan, nicht? Tatsächlich ist niemand dazu gekommen, außer der christlichen Perspektive, das muss man auch einräumen. Insofern ist hier der Unterschied zwischen katholisch und protestantisch nicht so groß, wie manche Leute denken. Die Protestanten sagen, es geht nicht, die Katholiken sagen, es geht im Prinzip. Und das ist nicht so viel anders, wenn man näher hinguckt. Und wenn das dafür gilt, dass niemand hat Schöpfung aus nichts denken können, noch nicht mal der göttliche Platon. Niemand ist dazu gekommen. Die Bibel selber ja auch noch nicht im Genesis, sondern erst im Makkabäerbuch und im Buch der Weisheit, das ist 200 vor Christus. Das muss man mitsehen. Und da wundere ich mich dann nicht, dass also zur Trinität die Leute auch nicht gekommen sind. Aber ich muss nicht behaupten, das sei gar nicht möglich. Nicht? Also dass da zwischendurch die Texte unsauber sind, da haben Sie völlig recht. Und die dann einfach so beim Wort zu nehmen, und da ist wirklich viel angerichtet worden damit. Da keinerlei Dissens zwischen uns. Ja, ja. Genau, nee, kann man nicht, kann man nicht, kann man nicht. Da muss man so drin leben, dass man einfach nicht merkt, dass die anderen Probleme haben. Und das Schlimme ist, dass man dann meint, die anderen sind zu dumm oder unwillig. Weil man selber es ja so versteht. Nee, man versteht es gar nicht, sondern man hat es einfach nur geschluckt. Und es geht eben nicht. Und ich soll es ja denkend aufnehmen. Deswegen reitet ja gerade Benedikt immer so drauf rum, zu sagen, Glaube und Vernunft gehören ganz eng zusammen. Ich kann doch nicht also Christ werden um den Preis, dass ich vorher mein Gehirn ins Weihwasserbecken schmeiße. Nicht? Sonst gehört da rein. Nicht? Nein, das kann nicht sein. Nicht? Also, das war tatsächlich eben damals eine schwierige Situation. Und wie gesagt, das hat man dann einfach so liegen lassen hinterher und dann nichts mehr gesagt. Aber das erklärt, dass eben nach wie vor da eben ziemliche Aversionen gibt und Heretikvorwürfe an Pateraner bis heute. Wenn wir auch noch darauf zu sprechen kommen, es gibt es auf böswillige Art und es gibt es auf vornehme, liebevolle Art, aber wo die wirklich meinen, das geht so nicht und das ist nicht da. Während er immer gesagt hat, also mag sein, dass er irgendwo heretisch ist, dass er sich daneben gegriffen hat, er will nur festhalten, er ist kein formeller Heretiker, also er will nicht heretisch sein, sondern wenn man ihm das nachweist, was er da falsch gemacht hat, dann lässt er sich belehren. Das hat er wiederholt gesagt in solchen Auseinandersetzungen. Denn klar riskiert man was, wenn man versucht, Dinge neu zu denken. Und dass man sich da kontrollieren lassen muss von anderen und korrigieren lassen muss. Man sagt, nee, hier bin ich doch zu weit gegangen, das sehe ich ein. Also das lasse ich mir gesagt sein, muss ich noch was überlegen oder so. Deswegen ja diese an sich, diese Grundhaltung des Disputs, was ich so wichtig finde in der Scholastik. Und dort gelernt hat, miteinander zu streiten. Und das ist Erbe vom Sokrates. Ich muss mir die schärfste Form zu meinem Satz suchen und mich mit dem auseinandersetzen. So hat sich der Sokrates auf die Sophisten gestürzt. Nicht? Und hat gesagt, wenn ich denen was sagen kann, wenn ich denen nachweisen kann, und das kann man ja lesen beim Platon, dass man schlimmer dran ist, wenn man Unrecht tut, als wenn man Unrecht erleidet, dass man das sauber zeigen kann, weil man dann im Fall, wo man selber Unrecht tut, seine eigene Seele kaputt macht. Das sind Sätze, die kann man durchführen und die kann man auch gegenüber Gegnern bestehen. Das heißt nicht, dass die zustimmen müssen, weil in der Philosophie nichts zwingt. Es ist immer ein Appell an unser Gewissen, ob wir uns den Argumenten aufschließen wollen, ob wir sie zulassen wollen oder ob wir sie wegschieben. Kann sein, dass ich irgendwie so schlagend argumentiere, dass sie nichts dagegen sagen können. Das heißt aber nicht, dass sie mir zustimmen müssen. Gehen sie vielleicht nach Hause und schlafe ich nochmal drüber, bis morgen fällt mir gegen den Kerl was ein. Das kann sehr wohl sein. Weil das ist nur ein Angebot an unsere Freiheit und unser Gewissen. Anders als in der Wissenschaft. Ans Herz eben. Das ist das Wort, was im Alten Testament dafür benutzt wird. Da gibt es kein Wort Gewissen. Das Herz. Deswegen sagt der junge Salomon, wie er der König wird, sagt, und Gott stellt ihm einen Wunsch frei, sagt er, ich wünsche mir von dir ein hörendes Herz. Wir würden sagen, ein waches Gewissen. Das war das, was er sich gewünscht hat dann. Und das brauchen wir natürlich alle, wenn es uns um die Wahrheit geht. Und das fand ich eben so ausgeprägt, wirklich dieser Wille zur Wahrheit und in diesem Forschen und dem Mut dazu, sich da auf alles einzulassen. Bei Karana eben. Mein Gott, die Zeit schon wieder rum. Vielen Dank und bis in 14 Tagen.